Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Heute wollen wir mit Julia Marschall vom Energiebauzentrum Hamburg über notwendige Anpassungen der Immobilie an das Klima sprechen. Herzlich willkommen, liebe Frau Marschall. Schön, dass Sie zu uns ins Studio am Normannenweg gekommen sind.
Moin.
Mit uns meine ich Ulf Schelenz, den Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes. Moin, Herr Schelenz.
Moin, moin.
Ich bin Annette Bethün und darf wie immer diese Folge moderieren. Erste Frage an unseren Gast. Liebe Frau Marschall, Sie beraten nicht nur Immobilienbesitzer, sondern sind zugleich auch studierte Meteorologin. Eine wundervolle Kombination für diese Folge. Verraten Sie uns doch bitte, auf welche Veränderungen wir Hamburger uns beim Klima absehbar einstellen müssen.
Natürlich gerne. Ich würde sagen, vor 10 bis 15 Jahren haben wir bei solchen Fragen immer noch oder im Journalismus auf Bilder zurückgegriffen von Eisbären, auf kleinen Eisschollen, die immer weiter schmolzen. Heute können wir durchaus handfest auch bei uns schon Veränderungen feststellen im Klimawandel. Kurz gesprochen wird das Wetter bei uns einfach extremer. Also in den heißen Phasen wird es heißer, es bleibt länger heiß, der Regen wird noch unregelmäßiger, es gibt lange Phasen ohne Regen, Dürreperioden, es gibt dann wieder Starkregenereignisse, extreme Starkregenereignisse, die sehr lokal dann auch zu Schäden führen. Der Wind wird auch stärker, es gibt mehr Sturm, also alles in allem extremer und das wird auch in Zukunft sich noch verstärken.
Herr Schelenz, das sind nicht wirklich rosige Aussichten. Haben Sie sich mit diesem Thema eigentlich auch schon mal selbst beschäftigt? Sie haben ja auch eine eigene Immobilie.
Ja, das ist richtig. Die Aussichten sind in der Tat nicht rosig und das musste ich auch schon am eigenen Leib erfahren, denn beim Starkregenereignis vor ein paar Monaten, da war es so, dass der ganze Garten bei uns überschwemmt war und das war weniger schön. Die Nachbarn haben das dann leider abbekommen bei uns, weil die ein bisschen abschüssig lagen und die Keller liefen voll. Das war alles sehr unglücklich. Mhm. Und ich habe mich versicherungstechnisch dazu entschlossen, eine Elementarschadenversicherung abzuschließen. Das habe ich also auch gemacht. Und,
hatten Sie die zu dem Zeitpunkt schon oder erst im Nachgang?
Die hatte ich zu dem Zeitpunkt schon, aber ich habe die, ich sag mal, vor guten Jahren etwa abgeschlossen. Mhm. Und ich glaube, da war ich nicht der Einzige. Es waren sehr viele, die da in dem Bereich unterwegs waren, so sagte mir die Versicherung. Und ich glaube, das war auch eine gute und sinnvolle Sache. Mhm. Und wir werden uns in Zukunft bei uns zu Hause überlegen müssen, auch mit den Nachbarn zusammen, wie wir da diese Starkregenereignisse besser in den Griff kriegen, was die Abführung von Regenwasser angeht. Mhm. Das ist bei uns das Thema.
Mhm, weil Sie so ein bisschen in Hanglage sind, höre ich so heraus.
Ne? Eine Hanglage gar nicht, aber wir haben verschiedene Häuser, die dort an das Regenwassersystem angeschlossen sind. Und da ist es so, dass bei Starkregen das einfach unterdimensioniert ist, die ganzen Regenwasserleitungen. Und die sollen eigentlich im Garten dann versickern, aber bei den Wassermengen, die dann von den verschiedenen Häusern zusammenkommen, funktioniert das einfach nicht. Und an der Stelle müssen wir gucken, was wir da machen.
Frau Marschall, inwieweit ist das denn überhaupt schon bei Ihnen im Elbcampus in Ihrer Beratung ein Thema bei den Menschen?
Die Anpassung an den Klimawandel, also was Herr Schlinz da gerade beschrieben hat, wie gehe ich um damit, dass der Starkregen so intensiv fällt, ist tatsächlich aus meiner Beratungspraxis heraus noch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Das Klimaschutzgesetz in Hamburg, was da gerade beschlossen wurde vom Senat, was umgesetzt werden soll, in dem Dinge stehen wie die Photovoltaikpflicht auf den Gebäuden, das ist ein Thema. Darüber beraten wir, aber diese Anpassungsmaßnahmen, es kommt eher von unserer Seite dann, wird mit angesprochen. Mhm. Darüber sind die Menschen in der Regel dankbar und sehr interessiert, weil, genau wie Herr Schelenz das beschrieben hat, die Schäden hinterher, wenn sowas passiert ist am Haus, sind groß. Elementarschadenversicherung, von der Sie da gerade gesprochen haben, ist nicht verpflichtend. Jeder hat eine Gebäudeversicherung, aber Naturkatastrophen sind da nicht mit integriert. Man kann aber mit relativ günstigen Maßnahmen präventiv sehr viel erreichen. Das Wasser umleiten, vielleicht doch versickern lassen an bestimmten Stellen. Mhm. so, dass man damit wenig viel erreicht.
Also prophylaktisch im Grunde auch schon dann
denkt. Ganz genau.
Ne? Nicht erst, wenn der Schaden schon eingetreten ist, weil im Zweifel würden dann auch die Versicherung vielleicht schon gar nicht mehr zahlen. Ne? Man muss ja vorher versichert sein, in der Regel.
Das auf jeden Fall. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, so sagte mir damals der Versicherer, dass mittlerweile mehr als 50% der Versicherungsnehmer eine Elementarschadenversicherung haben. Ah. Auch wenn, wie Frau Marschall völlig zu Recht sagt, das nicht verpflichtend ist, ist es aber so, dass die Leute das mittlerweile alle für sinnvoll erachten und wir erleben es ja.
Herr Schelitz, wie ist das denn bei Ihnen und den Mitgliedern des Grundeigentümerverbandes? Ist das ein Thema in den Beratungen?
Da ist es ähnlich, wie Frau Marschall das geschildert hat. Es ist eher dann ein Thema, wenn der Schaden eingetreten ist, dass die Leute dann sagen, oh Gott, was muss ich tun, um da zukünftig das Ganze zu vermeiden. Aber dass man quasi vorausschauend in die Beratung geht, ist eher nicht der Fall.
Mhm. Frau Marschall, wollen wir mal ein paar Punkte aufzählen, wie man es denn tatsächlich gut machen könnte? Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet. Wenn man weiß, da kommen vielleicht mehr Starkregen, dann kann man mal überlegen, ob man Drainagen legt, wo das Wasser abfließt. Der Senat macht ja eigentlich auch schon ordentlichen Handlungsdruck. Da kommt die Gründachstrategie und all das. Was können Sie dazu sagen? Wie weit wird das auch geldmäßig schon abgefangen, wo man vielleicht auch den Leuten sagen kann, habt keine Angst, ihr müsst es so oder so machen, weil das Klima wird sich ändern, aber ihr werdet auch an die Hand genommen und es gibt auch Geld.
Ja, ich glaube, ein sehr gutes Beispiel dafür ist ein Programm, was wir haben im Energiebauzentrum. Über die Hamburger Energielotsen bieten wir sogenannte Klimaanpassungschecks an.
Aha.
Einer unserer Experten kommt dann vor Ort zu diesem Gebäude und begutachtet es gemeinsam mit dem Ratsuchenden bezüglich sommerlicher Hitze und dem Schutz davor, sowie Starkregen, Flutschutz, findet Schwachstellen an dem Gebäude, mögliche Gefahrenstellen und entwickelt dann und gibt Tipps für mögliche präventive Maßnahmen, die da eingeleitet werden können.
Und das alles kostenlos?
Ganz genau.
Ist das toll. Okay.
Da haben wir so eine Zeit von ungefähr einer Dreiviertelstunde, in der vieles angesprochen werden kann und auch weiterführende Informationen und Informationsquellen genannt werden können, damit man dann loslegen kann und das Gebäude dementsprechend schützen.
Aber vorher auf jeden Fall erstmal den Kontakt zu Ihnen aufnehmen, zum Elbcampus, mit Ihnen ein Gespräch führen und dann geht's weiter.
Also man kann sich einen Termin vereinbaren direkt für diesen Klimaanpassungscheck.
Ah, okay.
Genauso wie man sich einen Termin vereinbaren kann für unsere sonstigen Beratungen.
Und das geht aber über das Elbcampus?
Über das Energiebauzentrum, beziehungsweise die Energielotsen.
Ja.
Die findet man im Internet immer ganz gut und da ist eine Telefonnummer dann auch immer hinterlegt.
Super. Herr Schelenz, das hört sich gut an. Eine gute Infrastruktur.
Das ist richtig, ja. Wir haben das für unsere Mitglieder seinerzeit auch im Hamburger Grundeigentum veröffentlicht. Da hatten wir nämlich auch eine entsprechende Kampagne. Und das ist in der Tat sehr gut angenommen worden und wirklich zu empfehlen. Sehr sinnvoll und kostet nichts. Also man kann nichts falsch machen.
Jetzt hat er einen wichtigen Punkt angesprochen. Kostet nichts. Das ist aber, glaube ich, genau der Haken. Gründachstrategie, die soll ja sogar eigentlich laut dem Umweltsenator früher kommen. Ich glaube, nächstes Jahr sogar schon im Zusammenhang mit Photovoltaik. Wenn da irgendwas am Dach installiert wird, dann bitte auch gerne gleich das Gründach. Macht Sinn, aber ist teuer, oder?
Also die Strategie haben wir in Hamburg schon eine ganze Weile. In dem jetzt vom Senat verabschiedeten Gesetz, Klimaschutzgesetz, steht drin, dass ab 2027, wenn am Dach grundlegend etwas saniert wird, man verpflichtet ist, ein Gründach zu installieren.
Ja.
Allerdings nur bis zu, aktuell steht da drin, meine ich, 10 Grad Dachneigung. Mhm. Darüber hinaus ist man befreit von dieser Verpflichtung. Und auch bei Flachdächern gibt es natürlich Ausnahmen, wenn das nicht umsetzbar ist, vielleicht statisch nicht machbar, aber auch da die gute Nachricht. Es gibt in Hamburg ein sehr gutes Förderprogramm von der IFB, der Investitions- und Förderbank, zu Gründächern. Auch die statische Ertüchtigung würde da mitgefördert, wenn es notwendig ist, das Dach statisch zu ertüchtigen. Mhm. Auch Fassadenbegrünung wird darin gefördert, je nach Substratdicke, also Aufbau des Gründachs, gibt es mehr Geld, wenn man auch noch Retentionen berücksichtigt, also Wasser sammelt unter diesem Gründach, gibt es noch mal mehr Geld. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Förderprogramm. Und ich glaube, auch wieder wichtig dazu zu sagen, fördern, diesen Grundsatz haben wir eigentlich in Deutschland fast überall, gefördert wird nur, solange es nicht gesetzlich gefordert ist. Also die nächsten Jahre wären da eigentlich ein ganz guter Moment, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, um das eben auch mit finanzieller Unterstützung umzusetzen.
Frau Marschall, das sind spannende Punkte. Gründach, weil auch, glaube ich, man muss das dazu sagen, Gründach fängt ja nicht nur sehr gut auch das Wasser auf, es isoliert auch ganz gut gleichzeitig, ne, wenn es nämlich heiß wird.
Ein Gründach hat ganz viele Vorteile, das stimmt. Mhm. Der isolierende Effekt ist einer davon. Es schützt die Dachhaut. Ein Gründach hält verhältnismäßig deutlich länger als ein Flachdach mit einer Dachpappe obendrauf. Ja. Es bindet Feinstaub, es bindet Schall. Das sind noch zwei Effekte. Artenvielfalt, die gefördert wird, ist ein guter Punkt. Durch die Verdunstung der Pflanzen gibt es ein viel besseres Mikroklima und auch eine Abkühlung der direkten Umgebung.
Mhm. Ist auch klasse an der Stelle für überhitzte Innenstädte in diesen Zeiten, wo wir diese extremen Temperaturen haben. Deswegen ist die Idee mit dem grünen Dach oder mit der grünen Fassade sicherlich sinnvoll und gerade im Bereich eben, wenn es sowieso sehr heiß ist und die Städte da überhitzt sind.
Tolle Idee, aber wie gesagt, Finanzierung muss ja auch irgendwie erstmal gewuppt werden. Wie sieht es da aus? Wie wird das so bei den Mitgliedern? Wie kommt das da an?
Das ist das Thema? Ja, Gründach ist in der Vergangenheit in der Tat ein schwieriges Thema gewesen, weil es eben auch sehr kostenintensiv ist. Wir haben uns da auch jetzt gerade beim Grundeigentümerverband drüber unterhalten, weil wir auch für unser Gebäude im Glockengießer Wald am Überlegen sind, da ein Gründach draufzusetzen und haben uns da mal die Kosten eingeholt und das ist in der Tat nicht ganz günstig und wir sind da auch am Überlegen und am Planen.
Also es ist noch nicht ganz entschieden, ob es kommt.
Also wir sind dem sehr positiv zugeneigt und würden es gerne machen, aber wie Sie richtig sagen, zuerst muss man gucken, dass die Finanzierung steht und dann kann es umgesetzt werden. Aber das haben sehr viele, dieses Problem eben, und da muss man dann einfach gucken im Einzelfall. Manches Mal gibt es dort gesetzliche Vorschriften, dass ein Gründach zu erstellen ist, in Satzungen beispielsweise ist es manches Mal so, dass man dann auf jeden Fall da loslegen muss, aber wo es eben nicht Pflicht ist, überlegen die Leute sehr genau, ob sie es machen oder nicht.
Ich möchte noch mal ein bisschen auf den Handlungsdruck zu sprechen kommen. Das ist jetzt noch mal so ein Punkt an Herrn Schelenz. Herr Schelenz, das Klimaschutzstärkungsgesetz, das ist in Hamburg zwar noch nicht von der Bürgerschaft verabschiedet, absehbar werden die Belastungen aber steigen. Und da habe ich in einem Passus gefunden, den fand ich sehr, sehr spannend, unter Punkt 2, wonach der Vollzug des Gesetzes, ich zitiere das jetzt mal, weil so könnte ich es jetzt sonst gar nicht wiedergeben, durch ein Betretungsrecht eine gesetzliche Ermächtigung zur Beleihung mit Aufgaben der Vollzugsbehörde und durch die Schaffung von Ordnung und Ordnungswidrigkeitstatbeständen gestärkt werden soll. Die Aufgaben des Vollzuges können durch Rechtsverordnung auf Personen des Privatrechts übertragen werden. Heißt also, Betretungsrecht, ziehe ich nochmal raus. Das könnte spaßig werden, oder?
Ja, also grundsätzlich sehe ich das ehrlich gesagt relativ entspannt an der Stelle. Ich finde es richtig, wenn man ein Gesetz schafft, dass man sich auch darüber Gedanken macht, wie das vernünftig umgesetzt werden kann. Und dazu gehört das alles. Das heißt aber ja nun nicht, dass jeder jederzeit meine Immobilie betreten kann und darf und dort Maßnahmen in meinem Eigentum vollziehen kann oder was auch immer. Aber klar, das ist natürlich schon auch die Keule des Ordnungsrechts, ist natürlich schon eine Keule. Wenn die über einem schwebt, ist das natürlich äußerst unangenehm. Aber bis es soweit ist, wird man ja sicherlich erstmal alles Mögliche versuchen und dann Maßnahmen einzuleiten, um dann letzten Endes dieses Gesetz auch in Vollzug zu bringen.
Aber verwundert es Sie? Ich meine, da wird ja jetzt so ein bisschen angezogen, ne?
Ja, also verwundert tut mich das nicht. Wir haben ja in ganz vielen Bereichen auch das Thema Ordnungsrecht beispielsweise, wenn ich da an die Dichtheitsprüfung noch denke, da hieß es ja auch immer, wenn man da nicht innerhalb der Fristen die Dichtheitsprüfung der Abwasserleitung durchführt, dass dann das Ordnungsrecht zuschlägt. Bisher ist das zum Glück noch nicht passiert an der Stelle. Jedenfalls kenne ich keinen Fall, wo dort wirklich irgendwelche Bußgelder verhängt worden sind. Aber klar, zu guter Letzt muss man damit rechnen, wenn man bockig ist und nichts macht, und aber machen muss, dass eben das passieren kann.
Ja, ich fand es auf jeden Fall spannend, dass es sich da irgendwie in diesem Gesetz versteckt, sage ich jetzt mal ein bisschen bösartig. Frau Marschall, es gibt aber sicherlich auch Ausnahmen. Haben Sie da vielleicht so ein paar interessante News, wo die Eigentümer sagen, okay, das ist gut zu wissen?
Ganz klar, in diesen Gesetzen sind ja immer viele Dinge geregelt. Es gibt erstmal eine pauschale Pflicht und dann auch vielerlei Ausnahmen an den verschiedenen Stellen. Tatsächlich gehe ich nicht so gerne darauf ein. Ich verweise ganz gerne immer auf der Seite hamburg.de, gibt es ganz toll aufbereitete FAQs zu diesem Klimaschutzgesetz.
Und Fragen und Antworten?
Ganz genau. wo man sich gut einlesen kann. Also wenn es wirtschaftlich nicht darstellbar ist, gibt es Ausnahmen. Wenn das Dach das nicht hergibt, gibt es Ausnahmen. Aber im Endeffekt ist es eine Einzelfallentscheidung der Behörde, ob diese Ausnahme greift oder nicht. Und wenn es starke Schwierigkeiten, Unstimmigkeiten geben sollte, hat der Grundeigentümerverband, glaube ich, ja auch eine Rechtsberatung an der Hand.
Ja, das haben wir auf jeden Fall, dass Gutes wir dort Zuspiel. Eine Rechtsberatung machen. Aber um mal ganz ehrlich und offen zu sein, die Möglichkeit der Ausnahmen sind doch eher theoretischer Art. Denn die Praxis zeigt, dass es eigentlich im Regelfall alles umgesetzt werden muss und wirklich nur in extremen Fällen man da rauskommt aus dieser Verpflichtung. Wenn ich an Photovoltaik beispielsweise denke, das ist dann speziell in der Umsetzungsverordnung geregelt, aber die Ausnahmen sind wirklich nur in Extremfällen, wenn es sich absolut wirtschaftlich nicht rechnet oder technisch unmöglich ist, dann mag das mal in Ausnahmefällen in Betracht kommen, aber im Regelfall müssen wir davon ausgehen, dass da schon das Gesetz umgesetzt werden soll und muss und die Möglichkeiten, da rauszukommen, sehr eng sind.
Und das bezieht dann auch auch Immobilien ein, die unter Denkmalschutz stehen?
Auch das sind Zielkonflikte natürlich. Wir haben ja ganz häufig, nehmen wir mal die Photovoltaikpflicht, da haben wir ja ganz häufig das Thema, dass das denkmalschutzrechtlich ein Problem ist. Wir haben Erhaltungsverordnungen, die da Vorschriften machen. Auch das beißt sich manches Mal dann mit einer Photovoltaikpflicht. Und da muss man dann im Einzelfall gucken, wie man diese Zielkonflikte auflöst, was da Vorrang hat, Klimaschutz oder Denkmalschutz. Das ist da eine Frage des Einzelfalls, aber wie gesagt, die Regel ist eigentlich die, dass man davon ausgehen muss, dass man am Ende des Tages doch dann Photovoltaik auf seinem Dach errichten muss, wenn man da vollständig die Dachhaut erneuert ab dem nächsten Jahr.
Aber wenn ich da nochmal auch eingreifen darf, genau diese Wirtschaftlichkeit, die Sie angesprochen haben, das ist ja eine Ausnahmeregelung. Und man kann also durchaus darlegen, wenn die Anlage sich innerhalb von 20 Jahren nicht amortisiert, dann ist man auch nicht verpflichtet, sie zu installieren. Das heißt ja auf der anderen Seite, in der Regel lohnt sich jede dieser Photovoltaikanlagen. Das heißt, nach 20 Jahren bin ich günstiger damit weggekommen, den eigenen Strom zu produzieren und zu verbrauchen, als ihn rein aus dem öffentlichen Netz zu beziehen. Das heißt, so sehr das auch eine Pflicht ist, auf der anderen Seite, man muss natürlich die Investition erstmal tragen. Dafür gibt es dann von der KfW-Bank günstige Kredite, die man in Anspruch nehmen kann. Aber am Ende, auf die lange Zeit gerechnet, ist es dann doch günstiger gewesen.
Und die Zeitspanne sind immer 20 Jahre, auf die man dann sich bezieht.
Bei dieser Amortisation im Gesetz oder der Ausnahmeregel ganz genau.
Frau Marschall, wie ist das denn eigentlich mit unseren Nachbarn? Wie wird das da geregelt? Ich denke zum Beispiel an Skandinavien.
Ja, die scheinen da schon einen guten Schritt weiter zu sein als wir. Es gibt so ein Ranking, was jedes Jahr wieder aufgestellt wird von der Internationalen Energieagentur, der Climate Change Performance Index, CCPI. Da belegen Dänemark und Schweden tatsächlich die vordersten Plätze. Traditionell bleiben die ersten drei immer frei, weil es heißt, kein Land wird dem Pariser Klimaschutzabkommen gerecht in dem, was es tut. Aber bewertet werden da Treibhausgasemissionen, die Klimapolitik, die erneuerbaren Energien und der Energieverbrauch des Landes. Und da sind eben Schweden und Dänemark ganz weit vorne. Und aus aktuellem Anlass können wir vielleicht so ein bisschen beleuchten, wie der Heizungssektor dort aussieht. Also in Dänemark beispielsweise ist es so, dass schon seit 2013 ein Verbot im Neubau besteht, Öl- und Gasheizungen einzubauen. Seit 2016 wurde das dann auf den Bestand auch ausgeweitet. In Schweden gibt es seit 1992 schon eine CO2-Steuer, die dann schrittweise immer weiter
anwächst. Seit 1992 schon?
Genau.
Wow.
Schrittweise wurde sie angehoben. Also dieses Preissignal weg von den Fossilen hin zu den erneuerbaren Energien gibt es da schon sehr, sehr lange. Mhm. Jetzt wissen wir auch, in Schweden sind die Stromkosten sehr, sehr viel geringer als bei uns. Aber sie haben einen Marktanteil von Wärmepumpen von 30%, die Fernwärme sogar 50%. Wow. Dänemark ist ein großer Vorreiter, in Solarwärme zu integrieren in das Fernwärmenetz. Und auch speichern können sie das. Sie haben riesige Speicher, um die Wärme auch vom Sommer in den Winter mit zu transportieren.
Das haben die auch schon. Ach du lieber Mensch, können wir ja eigentlich diese ganzen Ideen, also alles das, was die schon haben, einfach nur übertragen und erzählen.
Es ist tatsächlich so. Also aus Architektenkreisen weiß ich, dass das dort gesagt wird, dass die Skandinavier uns quasi 3 Jahrzehnte voraus sind in Sachen Klimapolitik und ökologischem Bauen. Deswegen die Themen, die beispielsweise in Dänemark 2014 diskutiert worden sind, war Entschlackung der Bauvorschriften und Beschleunigung von Genehmigungsprozessen. Das ist das Thema, was wir jetzt aktuell bei uns diskutieren. Daraus sieht man eigentlich schon sehr deutlich, dass die Skandinavier in der Tat mehrere Schritte voraus sind.
Man hat dann doch ein bisschen das Gefühl, dass die Diskussion doch sehr populistisch ist dann, ne? Denn eigentlich ein Bauen ohne den Klimaschutz zu berücksichtigen, kann es eigentlich gar nicht mehr geben.
Das ist richtig. Also auf jeden Fall in der Planung von Architektenseite aus muss das mitgedacht werden an allen Stellen. Dann ist es auch gar nicht mehr so viel teurer. Es ist eigentlich verschwindend gering der Mehraufwand im ersten Moment, wenn man diese Dinge von Anfang an berücksichtigt. Also das geht los bei einer Farbauswahl von den Ziegeln, würde ich so, ist vielleicht ein sehr anschauliches Beispiel. Mhm. Schwarze Ziegel sind richtig modern geworden, aber sie speichern sehr, sehr viel mehr Wärme als ein heller Ziegel, die dann auch in das Haus mit reingeht. Sommerlicher Hitzeschutz bedeutet immer ganz viel Verschatten der Fensterflächen. Im Winter, im Frühjahr und im Herbst können wir das sehr gut gebrauchen, die großen Fensterflächen, weil dann die Wärme auch extra ins Haus getragen wird. Umsonst heizen wäre das zum Beispiel, aber im Sommer müssen wir die Energie draußen halten. Ja. Das heißt, die Gebäude auch verschatten. Wenn ich jetzt an den Bestand denke, weil wir auch über die Kosten vorher ja schon geredet haben, nachträgliche Installationen von Verschattungssystemen zum Beispiel werden auch mitgefördert. Wenn ich jetzt dabei bin, die Immobilie sowieso zu sanieren, zum Beispiel die Fenster auszutauschen, dann gibt es Förderprogramme, die das unterstützen. Und diese Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels werden auch immer mit gefördert. Die Kosten sind mit anrechenbar.
Und Verschattungssysteme, sind das dann diese Rolläden, die man dann von außen anbringt? Oder was kann man sich da noch drunter vorstellen?
Ganz genau, die sind es. Gerne nicht Rollläden, sondern sogenannte Raffstores oder so Markisen. Diese Lamellen kennt man ganz gut von der Innenseite des Fensters. Ganz viel effizienter sind sie aber außen angebracht, wenn wir das Licht, die Strahlung gar nicht erst durch die Scheibe lassen. So können wir 90% der Energie draußen lassen. Ja. Wenn man an der Innenseite des Fensters Verschattungen anbringt, sind 75% trotzdem im Haus. Weil sobald die Strahlung erstmal durch die Scheibe ist, hat man die Wärme auch im Haus.
Okay. Aber was mache ich, wenn der Wind zu stark ist? Da denke ich finde das immer auch sehr schick, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde diese Häuser, wenn die von außen so diese schwarzen, ich sage jetzt wieder schwarz oder anthrazitfarbenen Jalousien oder Rosetten dann haben, finde ich das immer sehr hübsch, auch für die Fassadengestaltung. Aber dann denke ich immer, wie weit ist das denn, wenn dann wirklich mal so eine Windrose, also gut, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber bei Sturmstärke 7, 8, wie ist es denn da?
Muss unbedingt mitgedacht werden. Dann braucht das Haus einen Windsensor, der merkt, wenn der Wind zu stark wird, fährt sie automatisch nach oben. Jetzt will ich noch kurz ergänzen, weil wir gesagt haben, Rollläden, diese Raffstores, wenn es die Lamellen gibt, die sich auch anstellen lassen, kann man trotzdem bewerkstelligen, dass zwar Schatten auf der Scheibe ist, aber trotzdem das Licht noch in den Raum kommt und auch die Sicht nach draußen dadurch nicht versperrt wird.
Das fand ich jetzt alles nochmal sehr spannend, liebe Frau Marschall und Herr Schelenz, Sie sehen das wahrscheinlich ähnlich, ne?
Ja, wir haben bei uns im Grundeigentümerverband haben wir auch diese Außenjalousien und die sind schon an sich sehr gut. Wir kämpfen momentan so ein bisschen mit der Technik, weil die häufig runtergehen, sobald eigentlich der kleinste Sonnenstrahl da ist. Und dann sitzt man im Dunkeln, aber das ist ein anderes Thema.
Mhm. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil je mehr wir unser Haus mit Technik ausstatten, desto mehr müssen wir auch lernen, damit umzugehen. Also einerseits in öffentlichen Gebäuden häufig liegt da eine Automation dahinter und wie Sie sagen, die Sonneneinstrahlung wird gemessen und dann geht das automatisch. was am Wochenende total gut ist, wenn da keiner arbeitet, weil man die Wärme draußen halten will. Aber es muss einerseits möglich sein, eingreifen zu können. Also wenn ich im Raum bin, natürlich selbst zu entscheiden, wie die Einstellung ist. Und andererseits muss das System auch weiter lernen. Das heißt, wenn bei Installation da ein Programm hinterlegt wurde, muss das bearbeitet werden, bis es zu den eigenen Bedürfnissen passt. Und auch die Menschen, die da drin sitzen, müssen lernen, wie sie damit umgehen. Vielleicht auch ein schönes Beispiel. Im Zuge der Bildungswoche Wetter, Wasser, Waterkant war ich auch an Schulen und habe diese Gebäudechecks durchgeführt und war mit Schülern unterwegs. Und eine Klasse hat mir ihr ganz frisch saniertes Gebäude gezeigt. Und auch da gab es diese außenliegende Verschattung. Und sie meinten dann, ja, wir fahren die immer nur so zur Hälfte runter. Das wird dann ja auch dunkel. Und außerdem wollen wir noch lüften.
Ja.
Das heißt aber, sie haben diesen Verschattungseffekt gar nicht genutzt. Hätten sie es ganz runtergefahren und die Lamellen angestellt, dann wäre wunderbar auch Luft durchgekommen, wenn sie das Fenster öffnen. Aha. Sie haben aber stattdessen sich den Raum zur Hälfte verdunkelt und unten ist die Sonne immer noch reingekommen. Das heißt, man muss auch einfach lernen, damit umzugehen.
Das stimmt, da haben Sie völlig recht. Das ist der Grund auch, warum wir unseren Hersteller aufgefordert haben, an der Stelle nochmal nachzubessern und zu gucken oder uns zu zeigen, wie es denn anders geht. Weil momentan ist es in der Tat so, dass dort die Jalousie, die Außenjalousie runterfährt. Ich kann sie nicht stoppen und erst wenn sie unten ist, kann ich dann quasi wieder anfangen, sie wieder hochfahren zu lassen. Und da sind wir dabei, gerade an der Feinjustierung. Aber das ist ja genau das, was Sie auch gesagt haben, dass man dann gucken muss, damit umzugehen und es muss nachgebessert werden. Das System muss lernen, wir müssen lernen und da sind wir bei.
Es ist ein Prozess, bis es irgendwann hoffentlich optimal eingestellt ist. Aber man darf nicht davon ausgehen, der Bau ist fertig und jetzt ist es gut, sondern genau.
Sie haben nochmal einen sehr spannenden Punkt angesprochen. Das heißt also, Sie gehen auch gerne in, oder was heißt gerne, Sie gehen auf jeden Fall auch in Schulen hinein, gucken sich das an. Das muss man tun für diejenigen, die jetzt hellhörig geworden sind und gesagt haben, Mensch, das möchte ich aber gerne mal haben, so eine Begehung, dass mal geguckt wird, ob ich das alles hier richtig mache.
Also die Schulen sind tatsächlich gerade ein neues Projekt, was wir im Zuge dieser Bildungswoche angeboten haben. Ja. Wie das weitergeht, müssen wir gucken. Auch das muss finanziert werden. Mhm. Wir wollen diese Checks ja kostenfrei für die Nutznießer anbieten. Und das muss ich noch zeigen, wie wir das etablieren können.
Aber toll, finde ich sehr, sehr spannend. Und offenbar tut es ja auch Not, ne? Herr Schelens, in Berlin passiert sehr viel. Man hat erkannt, das Bauen muss billiger werden. Aber Klimaschutzanpassung, Gründach, Photovoltaik, das sind so Sachen, da glauben Sie nicht, dass da großartig, das muss einfach sein. Ich würd gerne so ein bisschen den Abschluss bekommen. Das sind auf jeden Fall Maßnahmen, da würden Sie auch als von Haus und Grund oder vom Grundeigentümerverband nicht sagen, darauf verzichten wir.
Nein, da verzichten wir sicherlich nicht drauf. Das können wir gar nicht, wenn wir einigermaßen verantwortungsvoll auch mit den nächsten Generationen umgehen wollen, dann ist klar, dass da ein Verzicht das Falsche ist. Wir müssen aber trotzdem sehen, dass wir das Bauen einigermaßen günstig halten und dass wir beispielsweise die Baukosten senken. Das müssen wir hinbekommen, indem wir dort gesetzliche Regularien reduzieren. Wenn ich da an den Wust an DIN-Vorschriften denke, den wir da haben, das muss ausgedünnt werden. Da müssen wir versuchen, Baumaterialien, Fachkräfte verfügbar zu haben. Da werden ja auch schon Anstrengungen unternommen. Und wir müssen natürlich versuchen, die Genehmigungsverfahren da zu entschlacken. Alleine, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Gutachten heutzutage erforderlich sind, wenn man da eine entsprechende Baugenehmigung beantragt. Das ist der absolute Wahnsinn, was da an Kosten verbrannt wird, was da an Zeit investiert wird. Man bekommt keinen Gutachter, um dort entsprechende Expertise einzuholen. Also da müssen wir ran und wenn wir das in den Griff bekommen haben, dann ist sicherlich auch preiswertes und umweltverträgliches Bauen möglich.
Ja, schön. Dann wollen wir mal hoffen, dass das genau so auch verlaufen wird. Liebe Frau Marschall, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. War sehr interessant.
Gerne.
Danke Ihnen herzlich. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, dann bitte gerne. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast@grundeigentümerverband.de. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Erzählen Sie auch gern anderen von diesem Format. Und ja, bis dahin bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Grundeigentümerverband Hamburg. Der Partner an Ihrer Seite. Werden Sie Mitglied und stellen Sie sicher, dass Ihre Interessen als Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Hansestadt vertreten und gesehen werden.